ARD.
Medienforschung, Frühlings-Osterferien, Medienbibliothek, Polizeiruf. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Vielleicht behalten Sie auch die heutige Ausgabe vom 23. März 2024 in Erinnerung, in der Sie traditionell zu Ferienbeginn wieder Medienbuchempfehlungen hören können. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Damit steigen wir jetzt ein in die Frühlingsferien-Medienbibliothek. Die erste Medienbuchempfehlung Medienzukunft 2025. Wie kann Vielfalt gelingen zur Weiterentwicklung der öffentlich-rechtlichen Medien? Zugeschaltet ist jetzt einer der Herausgeber des Buches, der Sprecher der Sektion Medienzukunft in der Deutschen Akademie für Fernsehen, Dr. Thorolf Lipp, Herausgeber, wie gesagt, dieses Buches. Herr Lipp, Sie legen die Finger ja auch so in der Selbstbeschreibung tief in die Wunden der überholten Selbstwahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Gab es einen konkreten Impuls, dieses Buch ja nicht nur zu schreiben, sondern auch mit anderen Autoren schreiben zu lassen?
Also ich selber bin seit etwa 15 Jahren in der Medienpolitik tätig. Ich war 12 Jahre im Vorstand der AGDOC, der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm. Ich war 4 Jahre lang Sprecher des Deutschen Medienrates und habe in diesen beiden, sagen wir, Verbandsfunktionen immer wieder auch sehr direkt mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten zu tun gehabt auf verschiedenen Ebenen. Einmal sozusagen eben medienpolitisch als Verbandsvertreter, aber auch als Produzent. Ich habe zum Beispiel für die AGDOC 6 Jahre lang federführend für die Produzentinnen zusammen mit einer Kollegin der Produzentenallianz die Werkstatt zur Zukunft der dokumentarischen Produktion geleitet. Und da habe ich eben sehr konkret die Erfahrung gemacht, wie umständlich die Strukturen in der ARD sind, wie schwierig es ist, selbst wenn es Konsens gibt zwischen in diesem Fall ProduzentInnen und RedakteurInnen, dann tatsächlich diesen Konsens auch sozusagen pflegen in einen wirklichen Umbau der Strukturen. Das ist sozusagen eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Und damit einhergeht natürlich auch eine Einsicht in diese extreme Disparität der Player, ne? Also die Verbandsvertreterinnen, die kritischen Leute in den Verbänden, die haben einfach nicht annähernd die Ressourcen, die die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Anstalten haben. Und insofern ist das einfach in der Regel keine Begegnung auf Augenhöhe. Und aus dieser ja wachsenden Frustration und übrigens auch aus der Kenntnis der Zahlen, was ARD, ZDF und Co. mit dem Geld eigentlich machen, das sie zur Verfügung haben, ist dann im Rahmen der Deutschen Akademie für Fernsehen 2021, 2022 zusammen mit dem geschätzten Kollegen Dieter Wiedemann, ehemals Präsident der Filmhochschule Babelsberg, die Idee entstanden, auf der Grundlage eines Symposiums, was wir damals gemacht haben, auch einen solchen Sammelband herauszugeben. Und wir haben dann das große Glück gehabt, dass wir wirklich einige sehr, sehr namhafte und kluge Kolleginnen gewinnen konnten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die eben auch zu den 4 Schwerpunktthemen des Buches dann jeweils Stellung bezogen haben. Und wir haben selber ein kleines Beteiligungsverfahren gemacht. Wir haben insgesamt 6.000 Medienschaffende eingeladen, mit uns über die Probleme, die wir mit und im öffentlich-rechtlichen System haben, zu sprechen. Davon haben natürlich längst nicht alle Gebrauch gemacht, aber wir haben in 6 Sitzungen doch insgesamt mit etwas über 100 gesprochen. Und von denen haben sich 40, 45 zu Wort gemeldet. Deren Stimmen haben wir ausgewertet und auch die sind in das Buch eingegangen, sodass wir eine relativ multivokale, glaube ich, Perspektive haben. Es ist natürlich nie vollständig, aber wir haben auf verschiedenen Ebenen wirklich, glaube ich, spannende Stimmen einfangen können, die jetzt im Buch zu finden sind.
Wie zum Beispiel von dem Medienwissenschaftler Leonard Novi, der sagte, um sich mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen, hätte es die RBB-Affäre nicht gebraucht, aber sie kam nun mal. War das letzten Endes die Initialzündung, jetzt das auch noch mit einem sehr alten Medium, das über 500 Jahre alt ist, zu publizieren? Oder gibt es nicht vielleicht effektivere Formen, so einen Diskurs zu führen? Warum haben Sie ein Buch geschrieben letzten Endes?
Also ich selber komme ja aus der Wissenschaft. Für mich hat das Buch nach wie vor einen hohen Stellenwert. Übrigens genauso wie Radio. Insofern bin ich extrem froh, dass wir heute miteinander auch sprechen können.
Obwohl das Radio nicht vorkommt in Ihrem Buch.
Das ist tatsächlich wirklich ein ganz blöder Fehler, denn der Herausgeber ist die Deutsche Akademie für Fernsehen und wir waren in unserem Diskurs ein bisschen wirklich betriebsblind, muss man sagen. Das kann man gar nicht entschuldigen, zumal ich wirklich Radio für ein extrem wichtiges Medium halte.
Aber vielleicht ist es nicht so reformbedürftig wie das Bewegtbild. Kann ja sein, weil das auch viel mehr Geld verschlingt.
Richtig. Ich finde im Radio tatsächlich mehr, was mich persönlich anspricht. Ich finde eigentlich auch eine größere Bandbreite und Vielfalt immer noch an Themen, durchaus auch an narrativen Formen als im Fernsehen, wenngleich ich aus meiner Tätigkeit als Sprecher des Deutschen Medienrates weiß, dass die RadiomacherInnen hier auch seit Jahren extrem klagen darüber, dass Sendeplätze eingespart werden, dass Vielfalt an Formen verloren geht, dass Themen nicht mehr vorkommen können. Also es gibt da schon auch ähnliche Probleme. Trotzdem finde ich, dass Radio dem Auftragsgrundgedanken tendenziell noch eher entgegenkommt oder gerecht wird als die Bewegtbildmedien. Trotzdem, ich möchte mich bei allen Radiomacherinnen entschuldigen. Wir haben das wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen, wir haben es schlichtweg vergessen, was nicht für uns und das Buch spricht. Ich gebe das hier wirklich total selbstkritisch zu. Es ist ein blöder Fehler. Sollten wir ein weiteres Buch herausgeben oder wie auch immer, werden wir diesen Fehler sicher nicht mehr machen.
Aber man kann sich das ja insofern mitdenken, weil Radio und Fernsehen und Online ja Säulen des öffentlich-rechtlichen Systems sind, die genauso finanziert werden und auch ähnliche Probleme produzieren. Sie wollen, und das sind wir schon beim zweiten Teil, nach dem Teil 1 der Kritik am Bestehenden, mehr Vielfalt durch Beteiligung auf allen Ebenen. Warum wollen Sie denn überhaupt Beteiligung? Gesetzlich kann ja keiner mitreden beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, außer die Auserwählten, die im Rundfunkrat sitzen oder im Fernsehrat beim ZDF.
Genau, es gibt das Rätesystem. Wer sich kritisch, analytisch mit dem Rätesystem beschäftigt, der, glaube ich, muss zu der Einsicht kommen, dass die Räte in den letzten 50, 60 Jahren ihrem Auftrag nur sehr unzureichend nachgekommen sind. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich das sage. Es gibt hinreichend Studien, die das eigentlich sehr deutlich machen. Die Räte haben das ja auch erkannt und haben nach der letzten Änderung des Medienstaatsvertrages ja auch jetzt begonnen, tatsächlich Maßnahmen in die Wege zu leiten, um das Machtgefälle, das es zwischen Räten und übrigens auch das Kompetenzgefälle, dass es zwischen Räten auf der einen Seite und Anstaltshierarchien auf der anderen Seite gibt, zumindest besser in den Griff zu bekommen. Trotzdem glauben wir, dass es ganz grundsätzlich einfach nicht mehr zeitgemäß ist, einer immer noch weitgehend ständegesellschaftlichen, organisierten sozusagen Ratslogik allein Mitsprachemöglichkeiten zuzuerkennen. Und insbesondere glauben wir, und wir, da sind jetzt zwei Ebenen zu unterscheiden, dass wir bei den jetzt anstehenden Reformen des Systems eine breitere Beteiligung sowohl von Medienschaffenden als auch von Bürgerinnen und Bürgern brauchen. Auch der Zukunftsrat hat sich ja für ein deutlich reformiertes Rätesystem ausgesprochen. Also ich glaube, gibt es verschiedene Varianten, die jetzt im Gespräch sind. Wir haben dieses Thema für sehr wichtig gehalten und haben deswegen auch 4 Beiträge in unserem Buch zu diesem Thema. Ich meine, Sie müssen sich das so vorstellen. Wir reden hier von unseren Medien. ARD, wir sind deins. Und trotzdem gibt es keine dialogdemokratische Komponente eigentlich in diesem System.
Dialog schon, aber das ist nicht in dem Sinne autorisiert, ne? Die Sender fragen die Zuschauer und die Zuschauer werden im Prinzip jetzt nicht wirklich integriert in den Dialog, sondern sie dürfen antworten und man weiß ihre Bedürfnisse unter Umständen, aber es ist nicht wirklich Partizipation.
Genau, und sowohl mit Blick auf die jetzt anstehenden Reformen als auch mit Blick auf andere sozusagen Modelle von Beteiligung bei einem erneuerten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zu diesen beiden Themen haben wir uns Gedanken gemacht in dem Buch.
Nun ist das ja schon, was Tom Buro in seiner berühmten Überseerede forderte am 2. November 2022. Er sprach, glaube ich, vom runden Tisch. Es gibt Publikumsratsvorstellungen und andere Mechanismen, aber es gibt in dem Sinne keine Autorität, den Beteiligungsprozess zu organisieren. Was ist denn Ihre Lösung?
Also wir haben der Rundfunkkommission der Länder, das ist jetzt eine Gruppe aus Deutscher Akademie für Fernsehen, Neue Deutsche Medienmacherinnen, AGRA, also die Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse und die Initiative Unsere Medien, haben eine Steuerungsgruppe gebildet und haben jetzt sukzessive inzwischen mehr als 40 Medienverbände und Initiativen versammelt. Wir fordern ganz konkret bei den weiteren Reformgesprächen, die es jetzt geben wird, Mitsprache eigentlich auf 4 Ebenen. Einmal sagen wir, es muss so etwas wie einen Medienkonvent der Medienschaffenden geben. Also wenn Sie so wollen, von mir, Ihnen und den Vertretern der anderen Verbände und Stakeholder, die ja eine intime Kenntnis des Maschinenraums, wenn Sie so wollen, haben, aber in der Regel eben nicht befragt werden und wenn, dann nicht systematisch. Und insofern glauben wir, dass da eine große, große Chance besteht, das System eben auch aus der Kraft, die sich aus dem Dialog, dem inneren Dialog heraus ergibt, zu reformieren. Also wir wollen mit anderen Worten einen Medienkonvent, in dem diejenigen, die die Medien jeden Tag herstellen, endlich mal systematisch angehört und befragt werden, wo das wirklich systematisch protokolliert aufgearbeitet wird, wo man dann quasi wirklich nach mehreren Sessions, sowas lässt sich natürlich nicht in einer Sitzung quasi abhandeln, zu den Einsichten kommt, die auch im Gutachten des Zukunftsrates fehlen. Ne? Da fehlt es ja überall eigentlich an Detailtiefe, wenngleich ich viele Vorstellungen und viele andere ja auch durchaus für richtig halten, aber es fehlt quasi die Detailtiefe, es fehlen all die kleinen, die Einsicht sozusagen in die kleinen Stellräder, die man drehen muss, um das System eben wirklich grundlegend zu verändern. Also das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist eine Bürgerbeteiligung in Form von per Los ausgewählten Bürgerräten. Die dritte Säule wäre ein digitales Verfahren und die vierte Säule wäre dann eine Konsensuskonferenz, wo alle Stakeholder, also Medienvertreterinnen, Bürger, Perspektive der Bürgerinnen und Bürgern, aber eben auch die Perspektive der Anstalten und nicht zuletzt auch der Medienpolitik eben in einer Konsensuskonferenz zusammengeführt werden. Wir stellen uns vor, dass das wirklich ein Durchbruch sein kann, weil es eben ein Stück weit auch eine viel breitere demokratische Legitimierung darstellen würde. Und wir glauben eben, dass eine wirkliche Neubelebung der öffentlich-rechtlichen Idee nicht in den bekannten Hinterzimmern gelingen kann oder in diesem Dreieck zwischen Medienkommission, Anstaltshierarchien und Populismus in der Politik. Und damit meine ich vor allem diese eigentlich unsägliche Debatte in den Landesparlamenten, die ja im Grunde fast immer nur um die Höhe des Rundfunkbeitrages geht. Und das ist ja keine zielführende, in die Zukunft gerichtete Debatte. Insofern glaube ich, dass da eine große Chance besteht, in so einem Konvent wirklich mal zusammenzukommen und gemeinsam eine Vision für die Zukunft unserer Medien zu entwickeln. Noch ein Satz dazu, selbst die katholischen Bischöfe begeben sich auf einen synodalen Weg und warum soll das dann bei unseren Medien, die wir alle über unseren Beitrag finanzieren, nicht der Fall sein können? Wir wollen einen Auftrag für dieses Projekt von der Rundfunkkommission der Länder, mit der sind wir im Gespräch, aber es scheint so, dass da doch ein gutes Stück des Wegs zurückzulegen ist.
Weil ja auch die Medienpolitik letzten Endes die Rahmenbedingungen wieder schaffen muss, um dann in den Ländern Parlamenten quasi dann auch die Gesetze zu machen, damit das dann alles wieder funktioniert. Sie fordern im Teil 3 in Ihrem Buch mehr Vielfalt durch umfassende Reform bestehender Strukturen. Aber ich will Ihnen nicht den Mut nehmen. Bereits 2016 im November sagte die damalige ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Carola Wille.
Sie haben ja verfolgt auf Seiten der Länder, dass dort eine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde, genau zu diesem Thema Auftrag und Strukturoptimierung. Und antworten möchte, wie ist unser Auftrag in der Zukunft, in der digitalen Welt? Wie nutzen wir unsere Chancen, die in dieser Welt bestehen? Welche Strukturreformen sieht man bei uns? Ist das Beitragsfestsetzungsverfahren, das KEF-Verfahren, das der Zukunft? Bedarf es da Modifikationen? Und wir haben all diese Fragen diskutiert, sehr intensiv. Und ich glaube, es ist gut, dass wir Antworten geben auf diese tiefgreifenden Veränderungen der Medienwelt und die auch tiefgreifende Veränderungen und Umwälzungen unserer Gesellschaft mit sich bringen.
Das ist jetzt 7,5 Jahre her. Also es war alles schon mal bekannt, man wusste um die Problematik, um die Medienentwicklung, um die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Systems und man hat auch den Eindruck, dass sich nur sehr, sehr, sehr zähe Entwicklungen auftun. Woher nehmen Sie denn quasi jetzt mit Ihrem Teil 3 die Hoffnung, dass Ihre Ideen jetzt den Prozess beschleunigen können?
Naja, steter Tropfen höhlt den Stein und man muss mit Nietzsche gesprochen immer auch ein bisschen wissenlos sein, wenn man ein größeres Ziel vor Augen hat. Also ich meine, das ist ja letzten Endes der einzige Weg, aber ich gebe Ihnen natürlich recht, ne? Viele Kolleginnen und Kollegen, die lange in der Medienpolitik waren, sei es auf Verbandsebene oder in der Politik selber, sind insbesondere von der Medienpolitik, von den Chancen und Möglichkeiten, die sich in der Medienpolitik bieten, das hat bei uns natürlich auch mit dem föderalen System zu tun, enttäuscht, um es mal vorsichtig zu sagen. Und deswegen sage ich ja, wir müssen diese Debatte aus diesem Dreieck zwischen Kommission, Rundfunkkommission, Anstaltshierarchen, ein ganz bisschen Beratung von außen durch bestimmte wissenschaftliche Kräfte. Ab und zu dürfen die Verbände so ein bisschen dazwischen funken, aber sie haben halt überhaupt keinen Hebel. Und natürlich der großen Politik, die populistisch irgendwelche Forderungen vor sich herträgt. Aus diesem im Grunde Teufelskreislauf müssen wir raus. Deswegen glauben wir, dass so etwas wie ein Medienkonvent am Ende sogar alle Beteiligten entlasten könnte, weil niemand mehr die komplette Verantwortung übernehmen muss, weil wir die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass in einem wirklichen deliberativen Prozess, bei dem man sich auf Augenhöhe begegnen kann, Dinge zutage gefördert werden, die man sozusagen in den Fahrtabhängigkeiten, in denen man sonst gefangen ist, eben nicht zutage fördern kann. Und wenn Sie mal gucken, dass sogar ein Tom Buro, Sie haben ja gerade auf diese Hamburger Rede rekurriert, im Grunde genommen gesagt hat, was jetzt nicht unbedingt für ihn spricht, aber es spricht für die Zwänge des Systems, dass er eigentlich auch nicht mehr weiter weiß. Und dass deswegen so etwas wie ein runder Tisch im Grunde genommen zumindest mal eine Option wäre, die es zu versuchen lohnt.
Aber es braucht natürlich auch Ressourcen, um so einen Prozess völlig neu aufzusetzen. Sie sprechen im Teil 4 von mehr Vielfalt durch gänzlich neue Institutionen und Verfahren und regen da auch einen Medieninnovationsfonds an. Von wo soll das Geld kommen?
Bleiben wir vielleicht ganz kurz nochmal bei Beteiligungsverfahren. Natürlich kostet auch das Geld. Aber allein das Gutachten des Zukunftsrates hat, wie am 19.03. ja bekannt wurde, 200.000 Euro gekostet. Die einen sagen vielleicht, das ist zu viel. Die anderen sagen, ja, das müsste eigentlich noch viel mehr kosten. Es gab tatsächlich erstaunlicherweise zu dieser Zahl eigentlich nirgendwo negative Schlagzeilen, weil im Grunde allen klar sein muss, dass es nicht geht, mit 3,50 Euro ein System zu ändern, das 10 Milliarden schwer ist und wo es entsprechend viele sozusagen Abhängigkeiten, Besitzstandswahrungstendenzen etc. eben gibt. Insofern wird man auch für so etwas wie einen Medienkonvent Geld in die Hand nehmen müssen, aber ich glaube, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein verglichen mit dem, was eine weitere sozusagen Fehlleitung des Systems uns alle kostet. Insofern plädiere ich sehr stark dafür, dass man dafür Geld in die Hand nimmt, um so einen Medienkonvent und ein Beteiligungsverfahren möglich zu machen. Das ist jetzt sozusagen nochmal nachgeschoben zu der Frage, wie soll das denn finanziert werden? So, und jetzt zu der Frage neue Strukturen. Also, wenn man den KEF-Bericht liest, dann sieht man ja, dass zumindest nach der Logik des KEF-Berichtes inzwischen deutlich weniger als die Hälfte der kumulierten Gesamteinnahmen, die ARD und ZDF eben haben, in die Produktion von Programmen fließt. Das war natürlich zu Anfang von ARD, ZDF und Co. noch ganz anders. Klar ist aber, und das kann man auch übersehen, das wissen auch alle, dass sowohl die Verwaltungskosten als auch Pensionszahlungen etc. extrem überhand genommen haben und dass es ein sehr deutliches Ungleichgewicht zwischen der Mittelvergabe und der Auftragserfüllung gibt. Insofern sagen wir, lasst uns doch mal was komplett Neues versuchen. Lasst uns mal so tun, als könnten wir ein öffentlich-rechtliches Mediensystem im Jahr 2025 auf einem weißen Blatt Papier neu konzipieren. Und dann würde man sich ganz viele Dinge komplett sparen. Teure Liegenschaften, eine große Zahl von sehr gut bezahlten Festangestellten. Man würde sich natürlich die ganze lineare Ausstrahlungslogik, Sendetechnik etc. sparen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und deswegen sagen wir, nehmt doch mal aus dem System 2-5% der Beitragseinnahmen heraus. Das würde über eine Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages relativ leicht möglich sein. Und macht eine gemeinnützige Stiftung, die ähnlich funktioniert wie die Bundeskulturstiftung, die einen Verwaltungskostenanteil von maximal 10% hat, statt 50% plus der öffentlich-rechtlichen Sender. Das sind die KEF-Zahlen, die stimmen letzten Endes nicht ganz, weil immer noch auch von diesen 50% plus sozusagen Selbstkosten, Verwaltungskosten, ein gewisser Teil Geld auch in die Programmplanung und Programmproduktion geht. Aber die KIF-Zahlen sind tatsächlich nicht genauer. Insofern muss ich mich eigentlich darauf beziehen. Also nehmt diese 2-5%, macht etwas ganz Neues, spart euch all das, was man heute nicht mehr brauchen würde, kommt zu einem neuen System der Direktbeauftragung von Produzentinnen und Produzenten. Da wird es immer noch Redakteure geben, die sozusagen mit Blick auf die Qualität Programme kontrollieren, aber trennt zum Beispiel die Auftragsvergabe von der Qualitätskontrolle, damit es nicht zu Problemen kommt zwischen auftraggebenden Redakteuren und Produzenten oder Regisseuren, die vielleicht Positionen vertreten, die diesem einen Redakteur nicht gefällt, was sofort dazu führt, dass das Programm mainstreamig, oft uninspiriert, quasi wenig Ecken und Kanten hat. Dabei ist das ja genau das, wofür ein marktunabhängiges System eigentlich da sein sollte, genau diese Ecken und Kanten zu haben, genau diese Bereiche auszuloten, die sonst keiner auslotet, genau nicht sozusagen in Form und Inhalt Mainstream zu machen, sondern eben den Auftrag zu erfüllen. Deswegen halte ich es für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, dass man die Redakteure davor schützt, auch die Aufträge vergeben zu müssen. An diese Stelle muss ein anderes, neues, innovatives Vergabeverfahren treten, wo bestimmte Aspekte eine Rolle spielen und bestimmte Techniken angewandt werden, die wir im traditionellen Redaktionssystem eben nicht anwenden. Wir glauben aber, das geht und es gibt solche Modelle auch anderswo. Das National Film Board of Canada zum Beispiel funktioniert so. Es ist sehr erfolgreich, vielfach ausgezeichnet, braucht wenig Geld, ist international mit seinen Produktionen sehr, sehr sichtbar, hat aber zum Beispiel auch ein ausgezeichnetes Community Outreach Programm. Das ist ja auch was immer gesagt wird, ne, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten viel stärker in den Regionen sichtbar werden müssen, aber eben nicht, indem sie mal eine Gartensendung irgendwo in irgendeinem Dorf im Allgäu machen, sondern indem es ganz andere sozusagen Strukturen auch der Distribution und des Vorort-Sichtbarseins gibt. Aber das ist ein Modell, was ich selber mit Mitstreitern entwickelt habe, von dem wir glauben, dass es eigentlich im Kleinen zeigen kann, erstmal mit diesen 2-5%, wie man ganz neue, viel effektivere, kostengünstigere Strukturen schaffen kann, die gleichwohl aber mehr Kreativität zulassen, mehr Eigenverantwortung auch der Produzenten ermöglichen und zu einer sehr schnell, zu einer sehr spannenden sozusagen Neubelebung des öffentlich-rechtlichen Programms führen könnte.
Dann muss man natürlich sagen, dass alles auf die eine Frage hinausläuft, die in Ihrem Buchtitel steht: Wie kann Vielfalt gelingen? Weil nur Vielfalt möglicherweise der Garant ist für ein Überleben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
Ich glaube, es gibt genau zwei Aspekte, die scheinen diametral einander gegenüberzustehen und sie hängen trotzdem unbedingt miteinander zusammen. Wir brauchen auf der einen Seite, glaube ich, ein vielfältigeres Programm und damit beziehe ich mich auf Vielfalt in all ihren Facetten. Wir brauchen auf der anderen Seite aber auch, davon redet auch der Zukunftsrat, Common Ground. Das heißt, die zentrale Frage ist, wie kann es eben gelingen, auf der einen Seite mehr Vielfalt zu ermöglichen und auf der anderen Seite trotzdem immer wieder Themen auch zu finden, die für uns alle und zu benennen, aufs Plateau zu heben, die für uns alle irgendwie relevant sind. Und das dann auch so zu tun, dass eben viele, möglichst viele Menschen sich mitgenommen fühlen. Das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises. Ich glaube aber nicht, dass das unmöglich ist, weil ich glaube, dass mit einer Neubelebung der öffentlich-rechtlichen Idee, zum Beispiel wie ich gerade es skizziert habe, einen Medieninnovationsfonds mit einer anderen Art der Auftragsvergabe, die es viel mehr Akteurinnen wieder möglich macht, glaube ich, zu diesem System öffentlich-rechtlich zu stehen, das dann eben anders funktionieren würde. Ich glaube, dass solche Schritte, die wirklich institutionell was verändern, für einen Neuanfang stehen, sehr schnell zeigen würden, wie diese Quadratur des Kreises gelingen kann.
Mein Dr. Thorolf Lipp, er ist Mitherausgeber des Buches Medienzukunft 2025, wie kann Vielfalt gelingen? Zur Weiterentwicklung der öffentlich-rechtlichen Medien, Transkriptverlag Bielefeld 2024. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch.
Tomatoes and miracles,